Ich sehe den König kommen und Hosanna, das kann vielleicht nicht jeder singen, aber wir wünschen es eigentlich jedem. Und vielleicht hat doch jeder irgendwie so dieses Sehnen im Herzen, heil mein Herz, lass Verborgenes mir sichtbar sein. Und deshalb haben wir eine Gottesdienstreihe angefangen zum Thema Anfang, wo es darum geht, wie Glauben anfangen kann und wo man diese Sehnsucht nach Gott einmal ganz frisch erkunden kann. Glauben hat einen Anfang. Das geschieht meist irgendwo in der Kindheit. Ne, bei die Eltern oder die Kindergottesdienst-Tante, die legen irgendwas vom Glauben in das Leben der Kleinen hinein. Und das Problem ist, dass diese Kindheitsüberzeugungen im Laufe des Lebens brüchig werden. Zweifel kommen auf, ob das alles so richtig ist, was man da als Kind über den Glauben gelernt hat. Und nicht wenige werfen dann irgendwann den Kinderglauben über Bord. Aber die Fragen, die sind halt noch da. Ob mein Leben einen Sinn hat. Ob ich in diesem Universum wichtig bin. Ob es einen Gott gibt. Vielleicht ist da doch etwas dran an dem, was ich als Kind mal gehört habe. Und diese Gottesdienstreihe, die richtet sich eben in erster Linie an Menschen, die in dieser Richtung forschen möchten. Menschen, die sich fragen, ob ein erwachsener Glaube, ein erwachsener Mensch überhaupt Glauben ganz frisch anfangen kann. Ich behaupte, er kann. Aber das muss natürlich jeder für sich selber prüfen, ob das, was ich sage, auch überzeugend ist. Gucken wir nochmal zurück, was wir die letzten drei Sonntage schon gesagt haben, was wir da schon betrachtet haben. Die haben uns jeweils zu einer Frage geführt. Und die erste Frage, die ist diese, ihr habt es schon, wunderbar, wer ist Jesus? Oder man könnte auch sagen, wer ist Jesus für mich? Das ist eine sehr persönliche Frage. Es gab zeitnahe und glaubwürdige Zeugen, die behauptet haben, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Ist Jesus am Ende doch jemand ganz Besonderes? Das ist eine ganz wichtige Frage, die man klären muss. Zweite Frage ist, was, wenn ich zugeben darf, dass ich ein Sünder bin? Also, dass ich nicht nur Fehler mache, sondern ein Sünder bin. Und weil Jesus mich nicht verdammt, sondern sich mit mir versöhnt, deshalb darf ich das zugeben. Ich bin ein Sünder. Das ist nicht schlimm. Sünde zerstört Beziehungen. Meine Sünde zerstört meine Beziehung zu Gott. Aber Jesus reitet da nicht drauf rum. Er sagt vielmehr, gesteh deine Sünde ein und kehr um zu mir und dann werde ich alles wieder gut machen. Und die dritte Frage, was wäre, wenn der Anfang für eine Beziehung mit Gott einfach nur Vertrauen ist? So jedenfalls hat die Beziehung zwischen Abraham und Gott angefangen, über die man in der Bibel nachlesen kann. Gott ist auf Abraham zugekommen und Abraham hat Gott in einer denkbar unmöglichen Situation sein ganzes Vertrauen geschenkt. Abraham hat der Zusage vertraut, dass Gott aus ihm ein großes Volk machen wird. Und er hat vertraut, obwohl er bereits sehr alt war und noch keine Kinder hatte. Dieser Moment, in dem Abraham sagte, ich vertraue dir, ich vertraue entgegen aller Beweise, das war der Augenblick, in dem eine Beziehung zwischen einem ganz normalen Menschen und dem ewigen, allmächtigen Gott entstanden ist. Was wäre, wenn Beziehung mit Gott einfach nur Vertrauen basiert? Das sind drei Zutaten, die wir für einen Anfang im Glauben bisher kennengelernt haben. Jesus, Versöhnung für Sünder bzw. Heilung für die beziehungszerstörende Sünde und der Einstieg in eine Beziehung mit Gott durch Vertrauen. Heute müssen wir ein Thema aufgreifen, das unweigerlich hochkommt, wenn man sich mit dem Glauben beschäftigt, nämlich Regeln. Welche Rolle spielen Regeln im christlichen Glauben? Das ist ja etwas, was man Christen ganz gern vorwirft. Bei euch geht es immer nur um Regeln. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Euer Glaube besteht hauptsächlich darin, zu lernen, was alles verboten ist. Aber das betrifft natürlich irgendwie nicht nur den christlichen Glauben. In jeder Religion gibt es in irgendeiner Form ein Regelwerk. Da ist festgehalten, was man darf und was man nicht darf. was man glauben soll und wovor man sich hüten soll. Warum spielen Regeln so eine große Rolle? Wenn wir ehrlich sind, dann ist das ja bei vielen Menschen genau eines der Probleme, warum sie solche Schwierigkeiten mit dem Glauben haben. Oft sind es die Regeln, gegen die wir uns sträuben und weswegen wir den Glauben insgesamt über Bord werfen. Und deshalb wollen wir heute einmal schauen, welchen Stellenwert Regeln für mich haben, wenn ich einen Anfang im christlichen Glauben machen will. In welchem Verhältnis stehen die Regeln zu dem Gott, der von dem behauptet wird, dass er mich liebt und sich um mich kümmert? Stellen wir zunächst ein paar Vorüberlegungen an, bevor wir zu der Bedeutung von Regeln im Glauben kommen. Ja? Also man kann wohl Folgendes sagen zunächst einmal. Regeln setzen immer in irgendeiner Form eine Beziehung voraus. Wo immer es Regeln gibt, da gibt es irgendwie Beziehungen. Überall, wo ich auf Regeln zu achten habe, bin ich in irgendeiner Form in Beziehungen eingebunden. Und jetzt gibt es verschiedene Zusammenhänge, in denen Regeln aufgestellt werden. Ich habe mal so ein paar für euch mitgebracht. Also, bei einer Familie ist es so, dass man erst dazugehört und dann die Regeln folgen. Ne? So ist das. Man wird in die Familie hineingeboren und dann fangen die Eltern langsam an, Regeln aufzustellen. Ne? Im Krabbelalter fängt das irgendwo an. Da wird geregelt, wo man hin darf und wo nicht, was man anfassen darf und was nicht. Der Umgang mit Essen wird auch geregelt. Ne? Selbst Brokkoli darf nicht ausgespuckt oder auf den Boden geworfen werden. Die Regeln wandeln sich dann so im Laufe der Zeit. Mit zunehmendem Alter, die Eltern passen die immer wieder an, Kindergartenzeit, Grundschulzeit, weiterführende Schule. Die Kinder werden älter und brauchen entsprechend ihrer Reife andere Regeln. Aber alle diese Regeln kommen erst, wenn man bereits Teil der Familie ist. Das ist das Familienprinzip bei Regeln. Als Kind bekommt man also nicht Regeln vorgesetzt, um Teil der Familie zu werden, sondern weil man bereits Teil der Familie ist. Ganz wichtig bei den Familienregeln ist, Eltern legen nur für die eigenen Kinder Regeln fest. Also wir hatten bestimmt schon alle mit Kindern aus anderen Familien zu tun, für die wir gern mal Regeln festlegen würden, aber so geht das leider nicht. Ne? Also niemand ruft bei seinem Nachbarn an, so nach dem Motto, hey, kann ich mal deine Tochter sprechen? Hier, ich sehe, dass du da noch fernsiehst. Na, hast du denn deine Hausaufgaben schon gemacht? Oder hey, warum bist du noch auf? Ist doch schon viel zu spät. Du gehörst längst ins Bett. Und es gibt wahrscheinlich auch Kinder so in anderen Familien, für die würdet ihr gerne eine Ausgangssperre verhängen. Solange wir hier wohnen, bleibst du drin und verlässt das Haus nicht wieder. Du kannst wieder aus dem Haus rauskommen, wenn wir wegziehen. Aber bis dahin, kennt ihr solche Kinder auch? Das sind die, die die Klingelstreiche machen, wenn man sich gerade mal so für eine halbe Stunde hingelegt hat. Also so geht es natürlich nicht mit Regeln. Eltern können keine Regeln für fremde Kinder festlegen. Das Familienprinzip für Regeln, das bedeutet, dass die Regeln immer nur für die eigenen Familienmitglieder gelten. Es gibt noch andere Konzepte, zum Beispiel das hier, das Vereinsprinzip für Regeln. Also da ist es genau andersrum als bei dem Familienprinzip. Es gibt zuerst einmal einen Satz von Regeln, den muss ich anerkennen. Erst wenn ich zu diesen Regeln Ja sage, werde ich in den Verein aufgenommen. Da gibt es dann ein Aufnahmeformular, wo abgefragt wird, ob man den Satzungen zustimmt, dieses Vereins. Und wenn ich zustimme dann und unterschreibe, dann gehöre ich dazu. Man könnte es vielleicht auch das Angestelltenprinzip nennen. Ich bekomme einen Arbeitsvertrag vorgelegt. Wenn ich den unterschreibe, bin ich drin. Aber ich muss mich den Vereinbarungen beugen. Die Regeln stehen bei diesem Prinzip am Anfang. Und was passiert, wenn man die Regeln bricht? Genau, man fliegt raus, man kriegt gekündigt. Wer die Regeln nicht hält, ist draußen. Und so ist das beim Vereinsprinzip für Regeln. Wer sich an die Regeln hält, gehört dazu. Durch die Einhaltung der Regeln entsteht die Beziehung. Wer die Regeln bricht, fliegt raus. Beziehung kaputt. Beim Familienprinzip ist es andersrum. Da besteht die Beziehung zuerst und dann folgen die Regeln. Man gehört dazu, bevor es Regeln gibt. Und wenn man die Regeln mal brechen sollte, dann fliegt man auch nicht raus. Man kann sich durchaus noch andere Regelsysteme vorstellen. Also wie wäre es zum Beispiel mit diesem das Nachbarschaftsprinzip? Ne, dabei handelt es sich so um ungeschriebene Gesetze. Wer schon mal umgezogen ist und in eine neue Nachbarschaft gekommen ist, der wird das wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal erlebt haben. Na, am Anfang ist noch alles gut. Aber irgendwann macht man den ersten Fehler. Das passiert unweigerlich. Man weiß natürlich auch gar nicht, was man da überhaupt gemacht hat. Denn man kennt ja die Regeln in dieser Nachbarschaft nicht. Wir haben es zum Beispiel auch erlebt. Also irgendwann hat der Nachbar so ein Schwätzchen mit mir gehalten und so ganz nebenbei hat er dann mal einfließen lassen, dass bei uns in der Gegend ja die Hecken eigentlich nur 2 Meter hoch sein dürfen. Und guckte mir so über die Schulter auf die gefühlt 10 Meter hohe Hecke. Also das hätte jeder ungeübte zwischen den Zeilenleser bemerkt, dass er da auf unsere Hecke anspielt. Ich meinte dann noch, das würde ja auch viel mehr Licht in der Küche geben. Also er hat ja recht, ja. Ich meine, Gespräch ist ja eine nette Variante. Es gibt auch noch so die Methode der anonymen Briefe, oder? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Da erfährt man dann so die geheimen nachbarschaftlichen Regeln, ne? Wann die Kehrwoche ist und was man da zu machen hat, bis wie viel Uhr der Schnee geschippt sein muss und wie lange man auf der Terrasse noch plaudern darf, solche Sachen. Und beim Nachbarschaftsprinzip ist das so eine Sache mit den Regeln und mit der Dazugehörigkeit. Man gehört so ein bisschen dazu, weil man wohnt ja da, aber irgendwie gehört man ja auch noch nicht dazu, weil man kennt die Regeln nicht. Wenn man was falsch macht, dann wird man vielleicht nicht mehr gegrüßt, aber die Nachbarn können einen ja auch nicht rausschmeißen. Ne? Da guckt man jetzt. Sie können einen nicht zwingen, das Haus zu verkaufen und wegzuziehen. Aber sie können es einem natürlich richtig schwer machen, das so, dass man sich wünscht, das Haus verkaufen zu können und wegzuziehen. Und das ist so dieses Prinzip. Das gibt's eben auch bei Regeln. Also jetzt ist es so, wie wir am Anfang gesagt haben, dass auch der Glauben in irgendeiner Form etwas mit Regeln zu tun hat. Und wenn wir hergehen und unreflektiert solche Regelprinzipien auf den Glauben übertragen, da kann man sich vorstellen, dass da ganz schnell Unklarheiten entstehen. Denn welches Prinzip gilt denn jetzt bei Gott? Gehöre ich einfach dazu und bekomme deshalb ein paar Regeln genannt? Oder muss ich zunächst einmal einen Satz Regeln kennenlernen, diese Regeln einüben und wenn mir das gelingt, dann gehöre ich dazu? Oder gehöre ich irgendwie dazu, so wie jedes menschliche Geschöpf irgendwie zu seinem Schöpfer gehört? Ich weiß gar nicht richtig wie. Und dann kommt mal ein dezenter Hinweis hier und so ein richtig heftiger Schuss vor den Bug dort und ich muss daraus meine Schlüsse ziehen und muss irgendwie erkennen, was die Regeln sind, an die ich mich halten muss in dieser Welt. Und bekomme es nie so richtig gesagt. Und ich weiß nie so richtig, ob ich wirklich dazugehöre. Wenn ihr diese Überlegungen an euch heranlasst, dann merkt ihr, dass das keine rein theologischen, theoretischen Fragen sind. Das ist ein höchst sensibles und emotionales Thema. Denn manche wollen zum Beispiel dazugehören, aber ihnen wurde beigebracht, dass sie zunächst richtig gut darin werden müssen, die Regeln einzuhalten. Das ist hier das Vereinsprinzip. Christen sind gut darin, Regelwerke aufzustellen. Und so sind viele es gewohnt, zu ackern und zu rackern, um dazuzugehören. Und diese Anstrengung behindert ihre Beziehung zu Gott. Andere haben vielleicht zwar intellektuell gelernt, dass sie Kinder Gottes sind und zur Familie gehören als solche, so das Familienprinzip, haben sie zwar verstanden mit dem Kopf, aber es bleibt im Kopf und rutscht nicht ins Herz. Da haben sie diesen ständigen Druck im Herzen. Ich muss doch etwas tun. Ich muss mir meine Zugehörigkeit zur Familie doch verdienen. Auch das ist emotional schwierig. Und andere erleben in dieser Frage ganz große Unsicherheit. Sie versuchen vielleicht, sich einer Gemeinde anzuschließen und da stoßen sie auf ganz viele ungeschriebene Gesetze und sie denken, so wie das hier in der Gemeinde ist, so ist es auch bei Gott. Für jeden, der sich mit dem Glauben beschäftigt, sind das sehr ernste Fragen. Welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf meine Beziehung zu Gott? Wie viel muss ich tun, damit ich bei Gott gut dastehe? Wann gehöre ich wirklich dazu und wie kann ich mir da sicher sein? Um auf diese Fragen eine Antwort zu geben, wenden wir uns jetzt einmal einer der ältesten Zusammenstellungen von Regeln zu, die es gibt. Es ist nicht die älteste Gesetzessammlung, aber doch eine der ersten in der Geschichte der Menschheit, die aufgeschrieben wurde. Und vor allem ist es diejenige, die am besten belegt ist, denn sie hat ihren Weg in die Bibel gefunden und wurde auf diesem Weg über Jahrhunderte präzise weitergegeben. Wir nennen diese Zusammenstellung die 10 Gebote. Wenn wir an ihren Anfang zurückgehen, dann sind wir irgendwo Mitte des 15. Jahrhunderts vor Christus. Juden, Christen und auch Moslems glauben, dass diese 10 Gebote direkt von Gott gekommen sind. Jemand, der erst anfängt mit dem Glauben, der wird da jetzt vielleicht nicht gleich so das so wörtlich glauben können. Und in dieser Predigtserie will ich das auch niemandem aufdrücken und überstülpen. Das soll jeder für sich selber prüfen, ob er das glauben kann, was die Christen glauben. Aber ich will es einfach mal erzählen. Wenn ich jetzt so in die Runde frage, welche Gebote fallen euch ein, könnt ihr ruhig mal sagen. Du darfst nicht töten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ist das ein Gebot? Noch eins? Du darfst nicht stehlen, genau. Also, ne, das ist interessant. Also nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, du sollst das nicht tun. Das ist mal das, was uns wirklich ganz schnell kommt. Ihr seid ein bisschen gebildeter, fromm, also ihr habt schon so die anderen auch drauf und wir kommen da gleich drauf. Das ist nämlich ganz interessant. Wir lesen es gleich mal nach, womit die 10 Gebote anfangen. Und das hast du ja schon gesagt. Die 10 Gebote finden wir im 2. Buch Mose, Kapitel 20. Das lässt sich leicht merken, 2:20. Ne? Also wenn ihr das mal irgendwie nachlesen wollt und später auch nochmal nachschauen wollt, wie da der Anfang ist. 2. Mose 20. Ich muss mich an der Stelle mal entschuldigen für letzten Sonntag. Da habe ich euch die ganze Zeit auf das 5. Buch Mose verwiesen und da habt ihr umsonst gesucht. Ne? Was ich da gesagt habe, stand alles im 1. Buch Mose. Es liegt daran, dass ich gerade in meiner persönlichen Bibellektüre im 5. Buch Mose bin und ich habe das irgendwie falsch aufgeschrieben. Also heute 2. Mose 20. Das stimmt aber. Bevor wir loslegen, noch mal ein kleiner Rückblick. Also wir haben gesehen, Abraham, dem wurden Nachkommen versprochen. Und er hatte 2 Söhne, Ismael und Isaak. Der Isaak hatte wieder einen Sohn, Jakob. Der hatte 12 Söhne, aus denen dann später die 12 Stämme Israels entstanden sind. Und diese 12 Brüder, die hatten Streitigkeiten miteinander. Der Josef ist so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, ein bisschen aufgefallen und wurde ein bisschen gemobbt. Kommt schließlich nach Ägypten, als Sklave verkauft. Besser als tot, aber auch nicht so richtig toll. Aber da ist er dann durch verschiedene Umstände aufgestiegen bis zum Top-Minister beim Pharao. Und dann kam eine Hungersnot über die restliche Familie, über die ganze Gegend. Und schließlich jedenfalls kam die ganze Familie vom Josef, also seine ganzen Geschwister, die ganzen Angehörigen, alle nach Ägypten. Siedelten schließlich dahin über, etwa 70 Personen, große Rettungsgeschichte. Sie haben sehr viele Kinder und es werden ganz viele, ein richtig großes Volk. Und die Ägypter bekommen davor Angst, dass das so viele sind und fangen schließlich an, sie zu unterdrücken, versklaven sie. Wir müssen einfach Frondienste tun für die Ägypter. Und so ist das, so geht das 400 Jahre lang. 400 Jahre Sklavendienst. 400 Jahre. Generation auf Generation auf Generation, alles Sklaven. Die Menschen kannten nichts anderes als Sklaverei. Jetzt stellt euch mal vor, wie das da gewesen sein muss. Wenn die Leute sich alte Geschichten über Abraham und Isaak erzählt haben. Abraham, aus dem einmal ein großes Volk werden sollte, das ein wunderbares Land in Besitz nehmen sollte. Und jetzt waren sie ein versklavtes Volk. Abraham, durch den alle Völker gesegnet werden sollten, aber seine Nachkommen waren Sklaven. Waren das glaubhafte Geschichten, die man sich da abends am Lagerfeuer erzählte, oder waren das so bunte Kinderbibelgeschichten, die man nicht mehr so recht glauben kann, wenn man mal erwachsen geworden ist? Die Geschichten und die Realität, die passt doch irgendwie nicht zusammen. Wir sind versklavt. Und dann eines Tages tauchte wie aus dem Nichts ein Mann auf, Mose. Und dieser Mann ging zum Pharao und sagte, Gott spricht, lass mein Volk ziehen. Und das kam beim Pharao gar nicht gut an. Und er sagte nein. Und dann entwickelt sich so ein Machtkampf und in dessen Zuge spielt die Natur völlig verrückt. Verseuchtes Wasser, Unmengen an Fröschen, Mücken, Fliegen. Es gab Krankheiten, schwerer Hagel, Heuschrecken, sogar dreitägige Finsternis. Da ist alles durcheinander geraten. Das ganze öffentliche Leben in Ägypten durcheinander. Die Wirtschaft muss am Boden gelegen haben. Alles kaputt. Und Mose sagt immer wieder, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt immer wieder nein, bis er dann irgendwann weich gekocht ist. Und dann lässt er das Volk tatsächlich ziehen. Und so kommen sie nach einigen Wochen der Wanderung dann zum Berg Sinai. Und dort bekommen sie von Gott einen Gesetzestext. Und jetzt müssen wir uns die Situation vorstellen. Am Fuß dieses Berges, dort am Sinai, steht ein Volk von Sklaven. Die kannten seit Generationen nichts anderes als Gefangenschaft und Sklaverei. Die waren zahlenmäßig ein ansehnliches Volk, aber sie kannten das nur als versklavtes Volk in dem Volk Ägypten. Ihren Gott kannten sie auch nicht so richtig. Das war eine Herde von Menschen, die nichts anderes konnte, als zu denken und zu fühlen, wie Sklaven denken und fühlen. Und der Bibeltext erzählt dann, wie Gott diesen Menschen ihre erste Gesetzessammlung gibt. Und ein Teil dieser Gesetzessammlung sind eben die 10 Gebote. Die finden wir in 2. Mose 20. Ne? Genau. Also, und die ersten Worte, die sind so etwas wie eine Präambel, ein Vorwort. Aber das hat es in sich. In diesen wenigen Sätzen aus diesem uralten Text, da lernen wir, wie Glauben und Regeln und Gesetz und Gott, wie das alles zusammenpasst. Und da steht Folgendes. Dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Und das wird die Israeliten schon mal gewundert haben, irgendwie. Also, du bist unser Herr, das würde ja heißen, wir sind dein Volk. Das kann ich mir gar nicht erklären. Wir haben doch noch gar nichts getan, könnte man jetzt denken. Das können wir mit unserem Sklavenverstand gar nicht erfassen. Wir haben nichts für dich getan und du willst, dass wir dein Volk sind. Irgendwas müssen wir doch tun. Aber Gott sagt weiter, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und das ist ja tatsächlich genau so. Gott hat tatsächlich gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe etwas für dich getan und du hast nichts für mich getan. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe einen Retter geschickt, um dich da rauszuholen. Alles um dich herum, als alles um dich herum dunkel war und als du alle Hoffnung aufgegeben hattest, da bin ich gekommen. Ich bin gekommen, als Abraham nur noch eine Legende war aus lange vergangener Zeit. Eine Geschichte, die man sich erzählt, wenn man die Hoffnung nicht aufgibt. Als keiner damit gerechnet hat, da bin ich gekommen und habe euch aus der Sklaverei befreit. Mit Wundern und Macht habe ich euch aus Ägypten herausgezerrt. Ich bin euer Retter. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Und das gilt, ohne dass ihr irgendetwas für mich getan habt. Und wenn die Israeliten so ein bisschen so gestrickt waren wie wir, dann werden sie sich sehr darüber gewundert haben. Ja, wir haben ja noch gar nichts getan. Wir kennen ja die Regeln gar nicht. Wir wissen gar nicht, was wir für dich tun könnten. Wir haben ja noch nicht mal irgendwelche Regeln oder Gesetze oder Gebote. Nichts. Wir kennen uns nicht aus. Aber Gott macht ihnen klar, bevor ich euch irgendwelche Regeln gebe, will ich eines klar machen. Ihr gehört mir. Und ich gehöre euch. Wir haben eine ganz besondere Beziehung. Und ich will, dass das klar ist, bevor wir in irgendeiner Form über Regeln sprechen. Da will ich, dass klar ist, dass wir eine Beziehung haben. Außer den Wundern, wenn wir mal kurz zurückgucken, die passiert sind, damit die Ägypter das Volk Israel schließlich freigelassen haben, gab es eine Sache, die sehr wichtig war. Und das geschah ganz am Ende, nach all den Plagen, die den Pharao noch nicht umstimmen konnten. Da ließ Gott dem Volk durch Mose etwas ausrichten. Sie sollten etwas ganz Bestimmtes tun. Und im Grunde sagte Gott damit, mit dem, was er da ausrichten ließ: Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr mir vertraut. Gott ließ ihnen sagen, dass sie am Abend ein Lamm schlachten sollten. Das war an sich nichts Ungewöhnliches. Aber sie taten, sowas tut man halt und isst dann das Fleisch. Aber sie sollten diesmal etwas von dem Blut nehmen und das an die Türpfosten und an den oberen Türbalken streichen. Wahrscheinlich haben sie sowas gefragt wie: Was soll das denn? Warum sollen wir das denn tun? Und was kriegen sie zur Antwort? Vertraut mir einfach. Ja, bringt das denn was? Vertraut mir. Aber warum vertraut mir? Ne? So ungefähr. Wer genauer nachliest, der wird feststellen, dass Gott Gründe angegeben hat, warum die Israeliten das tun sollten. Aber trotzdem war diese ganze Aktion eine Herausforderung. Vertraut mir! Vertraut mir! Und dann veranstalteten die Israeliten an jenem Abend ein besonderes Schlachtfest und sie strichen Blut an die Türpfosten ringsherum und dann packten sie alles zusammen, was sie hatten. Denn Gott hat ihnen gesagt, dass sie am nächsten Tag aufbrechen sollen. Echt jetzt? 400 Jahre Sklaven? Wir kennen nichts anderes. Wir sind Sklaven und jetzt sollen wir befreit werden? Vertraut mir, war die Botschaft, die Gott ihnen sagte. Und in dieser Nacht, da ging dann ein Todesengel durch das ganze Land. Alle Erstgeborenen starben, vom Vieh bis zum Sohn des Pharao. Und nur in den Häusern der Israeliten, wo das Blut an den Türpfosten war, zu sehen war, da ging er vorüber. Da ging der Tod vorüber. Und am nächsten Morgen sagte der Pharao: Geht, macht euch davon. Und seit diesem Tag feiern die Juden dieses Passafest, das an dieses Ereignis erinnert. Sie erinnern sich nicht an die 10 Gebote, nicht an irgendwelche Regeln. Sie erinnern sich an diesen Moment in ihrer Geschichte, in dem Gott sie so eindringlich aufforderte: Vertraut mir. Und dadurch, dass ihr mir vertraut, werdet ihr gerettet werden. Und dann, ein paar Wochen später, da stehen sie dort am Berg Sinai und erst da sagt Gott: Jetzt können wir mal über ein paar Gebote und Regeln sprechen. Aber lasst uns zuerst nochmal das Allerwichtigste festhalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ihr seid mein Volk. Ich bin derjenige, der euch aus der Sklaverei befreit hat. Diese Grundlage muss klar sein, wenn ich euch jetzt ein paar Regeln gebe, die unser Zusammenleben prägen sollen und die auch bei eurem Zusammenleben euch helfen sollen. Und dann hat Gott ihnen das erste Gebot gegeben. Und das ist gar kein Du-sollst-nicht-Gebot. Das erste Gebot lautet nämlich folgendermaßen: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was werden die Israeliten darauf gesagt haben? Was? Das soll alles sein. Du hast uns aus der Sklaverei gerettet. Du hast uns aus Ägypten befreit. Du hast uns einen Anführer gegeben. Du hast unseren Kindern eine Zukunft geschenkt. Wir werden unser eigenes Land haben. Das alles haben wir dir zu verdanken. Du bist unser Befreier und unser Retter. Und alles, was du verlangst, ist, dass wir keine anderen Götter neben dir haben. Na klar werden wir dieses Gebot halten. Na klar werden wir keine Götter neben dir verehren. Wer könnte vergleichbar sein mit einem Gott, der die Natur verrückt spielen lässt, der das ganze öffentliche Leben in Ägypten lahmlegt, der uns nach 400 Jahren Sklaverei befreit? Natürlich werden wir keine anderen Götter verehren. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir tun können? Merkt ihr, was das Besondere an diesen Geboten ist, an diesen 10 Geboten? Die 10 Gebote, die waren eine Bestätigung, nicht eine Bedingung für Israels Beziehung zu Gott. Gott hat eben nicht gesagt: Also, ich gebe euch 10 Regeln und wenn ihr diese 10 Regeln eine gewisse Zeit lang ordentlich eingehalten habt, dann könnt ihr mein Volk sein. Wenn ihr 5 Gebote übertretet, also dann muss ich mir das nochmal überlegen. Und wenn ihr 8 Gebote nicht hinkriegt, dann war's das, dann suche ich mir andere Leute. Hier haben wir einen der ältesten Gesetzestexte. Das ist 1500 Jahre vor Jesus. Das hier ist das erste Mal, dass Gott und Regeln in Verbindung gebracht werden. Und worum geht es da in erster Linie? Um Beziehung. Es hätte auch völlig anders sein können. Gott hätte genauso gut Bedingungen stellen können und festlegen können, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man dazugehört. Aber so hat er es nicht gemacht. Gott ging das anders, geht es um etwas anderes. Er wollte von vornherein klar machen, ihr seid mein Volk und ihr habt überhaupt nichts dazu beigetragen. Ihr habt euch das in keiner Weise verdient. Und jetzt, wo wir die Beziehung geklärt haben, da möchte ich mit euch regeln, wie das Zusammenleben funktionieren soll. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr unter meiner Führung leben sollt. Und lasst mich dafür die Grundlage festlegen. Ihr dürft neben mir keine anderen Götter mehr haben. Unsere Beziehung muss exklusiv sein. Was könnte ich noch tun, um es euch klar zu machen, dass ihr mir vertrauen könnt? Das ist die Grundlage. Und wenn man dann mal so durch die Bibel liest, dann wundert man sich, wie oft die Israeliten das dann später doch vergessen haben, obwohl sie am Anfang so überzeugt waren davon. Immer wieder lesen wir von Propheten, die schimpfen und wettern und mahnen. Wir lesen von Sturheit und von Boshaftigkeit, aber eben auch von Umkehr und Neuanfang. Irgendwie, manchmal ist es echt ermüdend, das Alte Testament zu lesen. Aber wir können da einen Gott beobachten, der ein geduldiger Vater ist. Immer und immer wieder versucht Gott es mit geduldiger Erziehung, mit Ermahnung, mit Locken. Es kommt einem fast so vor, so wie Eltern manchmal. Ne? 1, 2, 3, ne? Auszeit. Stell dich in die Ecke. Ja, und immer wieder macht Gott das mit dem Volk Israel. 1, 2, 3, Auszeit. Einmal verhängt er eine Auszeit von 70 Jahren. Du stellst dich mal für 70 Jahre in die Ecke da hinten in Babylon. Eine ganze Generation muss aussterben, aber aufgeben werde ich dich nicht. Dass Gott solche Geduld hat, das liegt nicht daran, dass das Volk Israel irgendetwas Gutes getan hätte. Es liegt einzig und allein daran, dass Gott eine Beziehung mit diesen Menschen haben möchte. Und das betont er überdeutlich, bevor er das erste Mal sagt, du sollst nicht. Ich denke, jetzt ist deutlich geworden, welches Regelprinzip Gott anwendet. Es ist nicht das Vereinsprinzip, wo man erst Regeln einhalten muss, um dazuzugehören. Nein, Gott benutzt das Familienprinzip. Das ist sein Prinzip für die Regeln, die er gibt. Bei Gott kommt die Beziehung vor den Regeln. So ein wichtiger Satz, den habe ich euch mitgebracht. So jedenfalls hat er das Volk Israel behandelt. Für uns ist jetzt natürlich die Frage, ob er uns auch so behandelt. Könnte ja sein, dass das, ne, weil Abraham so ein besonderer war und das Volk Israel so besonders, dass er nur dort so mit den Menschen umgegangen ist, oder gilt es für uns auch? Und wenn man sich mit dieser Frage intensiver beschäftigt, dann wird man feststellen, dass Gott dieses Prinzip tatsächlich auf jeden anwendet. Wir stellen fest, dass die Bedeutung von Regeln bei Gott tatsächlich die folgende ist. Regeln sind eine Bestätigung, nicht eine Bedingung für eine Beziehung zu Gott. Gott ist eben ein Vater. Und er legt nur Regeln für seine Kinder fest. Für diejenigen, die zu seiner Familie gehören, die eine Beziehung zu ihm haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Erkenntnis. Gott ist ein geduldiger Vater. Da kann ich Dinge falsch machen. Ich kann auf Abwege geraten. Gott wird hinterhergehen. Und so ist Gott. Ihm ist die Beziehung wichtig. Wenn wir Dinge falsch machen, dann wird er uns bestrafen, disziplinieren, wie man so schön sagt. Aber er wird es nicht tun, um uns zu zerstören, sondern um uns heil zu machen. Er straft nicht, um uns zu vertreiben, sondern um uns zurückzuholen. Er wird immer bereit sein, unsere Beziehung zu reparieren. Das ist eine schier unglaubliche Erkenntnis. Welches Ausmaß an Liebe. Wir können sicher sein, dass das nicht nur für Abraham galt, sondern und auch nicht nur für das Volk Israel. Es ging Gott von Anfang an um die ganze Menschheit. Gottes Plan von Anfang an war ja dieser, wir haben das letztes Mal schon gehört. 1. Mose 18, Vers 18. Alle Völker der Erde werden durch ihn gesegnet werden, durch den Abraham. Alle Völker der Erde. Und deshalb sollte es uns nicht überraschen, was dann passiert, als Jesus etwa 1500 Jahre später auf diesem Planeten erscheint. Er kommt und bringt die ganze Natur durcheinander. Er heilt, er stoppt Stürme, er vermehrt Essen. Und er tut Dinge, die kein normaler Mensch tut. Und die Leute, die waren so erschrocken über seine Vollmacht. Und dieser Jesus, auch der hat gesagt, vertraut mir, vertraut mir. Denn das Versprechen Gottes an Abraham und das Versprechen Gottes an das Volk Israel, das ist ein Versprechen an jeden Menschen auf dieser Erde. Und wie es bei Abraham mit Vertrauen anfing und bei dem Volk Israel mit Vertrauen weiterging, so geht es auch bei uns um Vertrauen. Der Jünger Johannes, der Jesus mit am besten kannte, der hat Folgendes aufgeschrieben. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm, was jetzt, Gehorsam schenkten? Nein, die ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, was, Vereinsmitglieder zu werden oder Nachbarn? Nein, Kinder Gottes zu werden. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Angebot der Rettung, die Einladung in eine Beziehung, das gilt für jeden Menschen auf dieser Erde. Keiner ist ausgenommen. Bei Gott gilt das Familienprinzip. Das Einzige, was Gott wichtig ist, ist die Beziehung. Das Einzige, was Gott von uns fordert, ist, dass wir uns so verhalten, dass diese Beziehung geehrt wird. Auch heute wieder. Am Schluss eine Frage an uns. Und die Frage ist diese. Will ich denn eine Beziehung mit Gott haben? Will ich denn eine Beziehung mit Gott haben? Will ich zur Familie gehören? Das könnt ihr ja mal überlegen. Lasst mich beten. Großer Gott im Himmel, was für ein Vorrecht, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass du uns so begegnest, als einer, der uns in seiner Familie haben möchte. Danke, dass es nicht mehr braucht, als so das Eintreten in eine Beziehung mit dir. Danke, dass du uns retten willst. Danke, dass du uns liebst. Und ich wünsche es jedem Einzelnen, dass wir das selbst persönlich erleben, diese Beziehung mit dir. Ich bitte dich, dass du es schenkst. Amen.